Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben eine Situation in Deutschland jetzt mittlerweile erreicht, wo der normale Durchschnittsverdiener nicht mehr in der Lage ist, eine Neubauwohnung zu bezahlen. Und da muss man sagen, läuft total was schief.
Axel Gedaschko, der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft, kurz GDW, schlägt Alarm. Für Mieter und Käufer hat sich die Lage in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Da ist er sich mit Bundesbauministerin Barbara Hendricks einig. Die SPD-Politikerin hat heute einen Bericht zum Wohnungsmarkt vorgestellt. Viel Ermutigendes gab es darin nicht. Mit diesem Thema beginnen wir unsere Sendung heute. Ich bin Amelie Fröhlich, guten Abend.
Update.
Wer in Berlin, Köln oder München lebt, muss für eine Mietwohnung ordentlich blechen. Zum Teil geben Mieter da mehr als ein Drittel ihres Einkommens für die Warmmiete aus. Die hohen Preise treffen inzwischen längst nicht mehr nur die Geringverdiener. Aus dem Bericht der Bundesregierung geht hervor, die Mieten in Deutschland sind allein im letzten Jahr stark gestiegen, um fast 5%. Gründe dafür sind unter anderem mehr Einwohner in den Städten, die gestiegene Zahl der Flüchtlinge und auch Investoren, die Mietshäuser zunehmend als Anlageobjekte sehen. Ulrich Ruppertz vom Deutschen Mieterbund kritisiert, die Mietpreisbremse habe gar nichts gebracht.
Bei der Mietpreisbremse muss man ganz klar sagen, sie funktioniert nicht. Es gibt viel zu viele Ausnahmen. Vermieter haben keinen Anreiz, sich tatsächlich an die Mietpreisbremse zu halten. Deswegen tun sie es auch nicht. Und hier muss dringend nachgebessert werden.
Ein Problem ist auch, dass in Deutschland nicht genug neue Wohnungen entstehen, um den Bedarf zu decken. 1 Million Wohnungen fehlen, vor allem Sozialwohnungen. Der Branchenverband GDW schätzt, dass in den kommenden Jahren rund 400.000 neue Wohneinheiten gebraucht werden. Davon sei man noch sehr weit entfernt. Bauministerin Hendricks gibt die Zahl etwas niedriger mit 350.000 an. Ihren Angaben nach hilft auch die Erhöhung des Wohngeldes Anfang des Jahres nur kurzzeitig.
Was das Wohngeld angeht, können wir es den Menschen nicht zumuten, dass sie so lange auf die nächste Erhöhung warten müssen, bis es dann wieder irgendwann mit Zustimmung des Finanzministers soweit ist. Die Vermieter warten ja bedauerlicherweise auch nicht mit der Erhöhung der Mieten.
Mit dem Wohngeld werden Geringverdiener bei den Mietkosten unterstützt. Hendricks ist dafür, dass es regelmäßig erhöht wird.
Ich stelle mir einen Turnus von 2 Jahren vor und eine Art Automatismus. Denn die Mieterinnen und Mieter müssen sich auch auf ihr Wohngeld verlassen können.
Die Parteien haben die schwierige Wohnungslage längst als Wahlkampfthema für sich entdeckt. Linken-Chefin Katja Kipping fordert ein härteres Vorgehen gegen Eigentümer, die den Mangel an Wohnungen mit überhöhten Mieten ausnutzen.
Spekulation mit Wohnraum muss verboten werden, denn Wohnen ist ein Menschenrecht. Spekulation mit Wohnen ist kein Menschenrecht.
Nicht nur die Mietpreise sind in den letzten Jahren gestiegen. Auch wer sich eine Eigentumswohnung kaufen möchte, muss deutlich mehr bezahlen. In ihren Wahlprogrammen nehmen sich die Parteien die Grunderwerbsteuer vor. Die SPD erwägt, dass 150.000 bis 200.000 Euro beim erstmaligen Kauf eines Eigenheims steuerfrei bleiben können. Die FDP schlägt sogar 500.000 Euro vor. Die CDU denkt über einen Freibetrag von 100.000 Euro nach. Klar ist schon, die Suche nach Lösungen wird schwierig, denn der Bund kann kaum etwas bei dem Thema allein entscheiden. Die Länder müssen mitspielen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Hohe Mieten regen viele auf. User Milor Will Die Another Day schreibt bei Zeit.de, die Nettolöhne erlauben einfach nicht mal ansatzweise das Leben, wie es noch vor 20 Jahren möglich war. User Bleiben Sie sachlich fragt, ob die Deutschen zu Recht jammern. Überfülltes Mallorca, Verträge für Edelsmartphones und vieles mehr sind für mich kein Zeichen, dass jeder Groschen zweimal umgedreht werden muss. Yesterday Hero meint, unsere Tochter zahlte in Melbourne 50% vom Netto für Miete. Berliner Gejammer will ich nicht mehr hören. Wer Weltstadt sein will, muss auch die dazugehörigen Preise zahlen. Ansgar macht Investoren für die hohen Mieten verantwortlich. In einigen Regionen ist es sinnvoller, eine Immobilie zu bauen, diese leer stehen zu lassen und sie nach 10 Jahren zum doppelten Preis zu verkaufen. Spekulation lohnender als vermieten. Doc Walker schreibt, das Kernproblem ist weniger das Agieren von Investoren, sondern dass es in Ballungsräumen schlichtweg zu wenig Wohnraum gibt. IQ 130 meint, dass Vermieten ein Risiko darstellt. Einige meiner Bekannten haben Eigentumswohnungen und wollen nicht mehr neu vermieten, da sie zu viel Ärger hatten. Zudem wurden die Mieterrechte in den letzten Jahren zu sehr verbessert. Nicht zahlende Mieter herauszuklagen, ist langwierig.
Was sonst noch wichtig war?
2 Tage vor dem G20-Treffen in Hamburg hat in der Stadt ein Alternativgipfel angefangen. Heute und morgen werden dazu bis zu 1500 G20-Kritiker erwartet. Mit dabei sind unter anderem Vertreter des globalisierungskritischen Netzwerkes ATTAC, des BUND, der Heinrich-Böll-Stiftung und der Naturschutzorganisation Robin Wood. Sie wollen Alternativen suchen zur Politik der G20. Die Kritik, den mächtigsten Industrie- und Schwellenländern sei Wirtschaftswachstum wichtiger als zum Beispiel das Thema Klimawandel. Und bei der Bekämpfung von Armut und Flucht gäbe es nur Lippenbekenntnisse. Die Eröffnungsrede hielt heute die indische Globalisierungskritikerin Vandana Shiva. Sie hat 1993 den alternativen Nobelpreis verliehen bekommen.
So quite clearly, G20 is not the power, it's just the share.
Offensichtlich haben die G20 nicht die Macht, sondern sind nur die Unterhändler des Kapitals. Und die Macht haben die Konzerne. Für mich ist das die tragische Herausforderung, die wir haben.
Bis morgen gibt's auf dem Alternativgipfel Podiumsdiskussionen und Workshops. Bei Protesten gegen den G20-Gipfel sind gestern wieder Demonstranten und Polizisten aneinander geraten. In St. Pauli hatten sich mehrere hundert Menschen versammelt. Die Aktivisten hatten dazu aufgerufen, sich mit Bier und Musik an den Straßenecken zu versammeln, zum sogenannten Cornern. Die Polizei wollte eine Straßenblockade auflösen und setzte dabei zum ersten Mal auch Wasserwerfer ein. Laut Polizeisprecher Timo Zill waren es zu viele Menschen auf einer öffentlichen Straße. Außerdem seien Flaschen auf Beamte geworfen worden.
Ein Wasserwerfereinsatz zur Räumung ist sozusagen ein milderes Mittel, als wenn man den Schlagstock einsetzt. Und insofern war es sehr hilfreich. Es war dann auch eine sehr zügige Räumung und danach beruhigte sich die Szenerie deutlich.
Die Polizei in Hamburg sprach gestern von Einsätzen im 10-Minuten-Takt wegen der G20-Proteste. Das Verhältnis zwischen Nordkorea und den USA war schon immer schwierig. Seit gestern hat es aber nach einem neuen Raketentest von Nordkorea einen neuen Tiefpunkt erreicht. Die US-Regierung bestätigte jetzt, dass das isolierte Land tatsächlich, wie behauptet, zum ersten Mal eine Interkontinentalrakete abgefeuert hat. Solche Langstreckenraketen könnten auch die USA erreichen. Der amerikanische Außenminister Rex Tillerson sprach von einer neuen Eskalation der Bedrohung für die USA. Präsident Donald Trump hatte schon letzte Woche genug von den Provokationen aus Nordkorea.
Die Ära strategischer Geduld ist gescheitert und ehrlich gesagt, diese Geduld ist vorbei.
Die USA haben wegen Nordkorea für heute eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrates beantragt. Das höchste Gremium der Vereinten Nationen hat in der Vergangenheit schon mehrere Resolutionen gegen das Land beschlossen. Unter anderem, da vieles nicht mehr nach Nordkorea verkauft werden. Gewirkt haben die Sanktionen bisher aber nicht. Volvo will als erster großer Autobauer weltweit nur auf Elektroautos setzen. Der Hersteller aus Schweden hat angekündigt, ab übernächstem Jahr neue Modelle nur noch mit Elektro- oder Hybridantrieb auf den Markt zu bringen. Alte Modelle will Volvo aber weiter auch mit Verbrennungsmotor verkaufen. Der Autobauer ist damit die erste große Traditionsmarke, die sich zu einem Schritt in Richtung Ende des Verbrennungsmotors bekennt. Das Unternehmen hat für 2019 und die nächsten Jahre 5 Autos mit Elektroantrieb angekündigt. Bis jetzt halten alle anderen großen Autobauer auch aus Deutschland am Motor mit Benzin oder Diesel fest.
Was noch wichtig wird?
Wie eben schon gehört, Hamburg ist diese Woche im Ausnahmezustand. Grund ist der G20-Gipfel ab Freitag. Und je näher das Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer rückt, desto mehr Proteste gibt es auch. Morgen Abend wollen internationale Stars ein Zeichen gegen die weltweite Armut setzen. Shakira, Coldplay oder auch Pharrell Williams treten umsonst in Hamburg auf, beim Global Citizen Festival. Sie fordern mehr Einsatz der G20 im Kampf gegen Hungersnöte, extreme Armut und Ungleichheiten auf der Welt. Während das Festival vermutlich friedlich ablaufen wird, werden bei einer anderen Protestveranstaltung Ausschreitungen befürchtet. Zur autonomen Demo Welcome to Hell rechnen die Behörden mit bis zu 8000 gewaltbereiten Linksextremisten aus dem In- und Ausland.
Und sonst in der Welt?
Der chinesische Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo bekommt möglicherweise Hilfe von Ärzten aus Deutschland. Liu leidet an Leberkrebs im Endstadium. Nach Angaben der Behörden in Shenyang wurden Experten aus Deutschland und den USA eingeladen, die ihm helfen sollen. Liu war wegen seiner Krankheit aus der Haft entlassen worden, er steht aber weiter unter Arrest. Er wollte sich ursprünglich im Ausland behandeln lassen. Die chinesische Regierung lehnt es aber ab, ihn ausreisen zu lassen.
Liu Xiaobo hatte vor 9 Jahren die Regierung in China kritisiert und zu demokratischen Reformen aufgerufen. Er wurde deshalb wegen Untergrabung der Staatsgewalt zu 11 Jahren Haft verurteilt. 2009 bekam Liu den Friedensnobelpreis. Die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran sind seit Jahrzehnten sehr schlecht. Jetzt haben Iraner weitergestichelt und einen Cartoon-Wettbewerb veranstaltet mit dem Thema US-Präsident Donald Trump. Die BBC berichtet, dass hunderte Comiczeichner mitgemacht haben, darunter auch welche aus den USA und Großbritannien. Der Gewinner-Cartoon zeigt Trump mit einem Jackett aus Dollarscheinen, mit wütendem Gesicht und brennendem Haar. Auf einem anderen Bild zwingt er die First Lady Melania Trump zu lächeln. In vielen anderen Cartoons geht es außerdem um seine Beziehung zu den Medien oder seine Ankündigung, eine Mauer zu Mexiko zu bauen. In Malaysia wollten Shell-Tankstellen mit einem lebensgroßen Pappbild einer Mitarbeiterin werben. Die Figur zeigte die junge Frau mit Kopftuch, einem langärmeligen roten Shell-Hemd und langer Hose. Jetzt müssen die Pappfiguren aber wieder abgebaut werden. Grund dafür sind Männer, die ihre Finger nicht bei sich lassen konnten. Sie sollen die Pappfigur betatscht und geküsst haben. Der Konzern ließ mitteilen, dass das Verhalten der Männer die malaysische Kultur und die Werte des Unternehmens entwürdigten und verletzten. Auch die Mitarbeiterin, die für das Werbeschild Modell gestanden hatte, fühlte sich durch die Aktion gestört. Sie sagte, sie schäme sich. Schließlich sei das immer noch sie auf dem Bild. Eine Anwältin und Menschenrechtsaktivistin sagte, der Vorfall zeige, wie wenig Respekt einige Männer vor Frauen hätten. Gerade deshalb müsse das Pappbild stehen bleiben.
Wissensnachrichten.
Ich fahre ja eigentlich ganz gerne Auto, also selber mit Schalten und Lenken und so. Aber das selbstfahrende Auto ist ja in aller Munde und anscheinend nicht mehr zu verhindern. Deshalb haben sich Forscher aus Osnabrück mit der Frage beschäftigt, wie man selbstfahrenden Autos ethische Entscheidungen beibringen kann. Kerstin Ruskowski aus den Wissensnachrichten hat sich diese Untersuchung mal genauer angesehen. Kerstin, wie haben die Forscher das untersucht?
Sie haben mit rund 100 Testpersonen ein Experiment gemacht. Dafür wurden die Testpersonen per Virtual Reality Simulation in folgendes Szenario versetzt. Die Testperson sitzt am Steuer eines Autos, das auf einer Straße in einer Vorstadtgegend fährt. Es gibt 2 Spuren. Plötzlich taucht auf beiden Spuren ein Hindernis auf. Und der Fahrer muss entscheiden, welches der beiden Hindernisse er überfährt. Nach dem Zufallsprinzip wurden immer 2 Sachen auf die Fahrbahn gestellt. Verschiedene Gegenstände, verschiedene Tiere und Menschen. Dann hatten die Fahrer in der Simulation 4 oder auch nur 1 Sekunde Zeit, um sich für eine der beiden Spuren zu entscheiden. Also um zu entscheiden, wen oder was sie überfahren.
Also verschiedene Szenarien, vermute ich jetzt mal, bringen wahrscheinlich auch verschiedene Ergebnisse, oder?
Stimmt, da kann man jetzt nicht einfach so ein Ergebnis zusammenfassen, aber darum ging es den Forschern auch gar nicht so sehr, sondern darum, möglichst viele Daten zu sammeln. Die haben sie dann ausgewertet und sich angesehen, ob es schon theoretische Modelle gibt, auf deren Grundlage man so einen Algorithmus entwickeln könnte, den man in selbstfahrende Autos einbauen könnte, damit die dann in ähnlichen Situationen eine Entscheidung treffen können, und zwar möglichst so, wie ein Mensch das machen würde. Und deshalb sind die Forscher davon überzeugt, dass man so etwas nur automatisieren kann, wenn man die Entscheidungen echter Menschen als Grundlage nimmt.
Und gibt es so ein Modell schon?
Die Forscher glauben, dass einfache Value-of-Life-Modelle eine gute Grundlage für solche Algorithmen für selbstfahrende Autos sein könnten, sodass die eben dann in ähnlichen Gefahrensituationen ähnliche Entscheidungen treffen könnten. Value-of-Life-Modell würde übertragen auf das Experiment heißen, dass jeder Gegenstand oder jedes Tier oder Mensch einen unterschiedlichen Wert zugeteilt bekommt. Und auf Grundlage dieses Werts dann die Entscheidung getroffen wird, was oder wer überfahren wird.
Kommen wir zu einem sehr viel älteren Thema, zu den Ursprüngen des modernen Menschen. Da gibt es neue Erkenntnisse.
Genau, aktuell sogar ziemlich häufig. Die neuesten kommen jetzt von Forschern des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte. Sie haben den Oberschenkelknochen eines Neandertalers analysiert, der auf der Schwäbischen Alb entdeckt wurde. Dessen DNA haben sie entschlüsselt und bei Vergleichen herausgefunden, dass unsere Vorfahren sich mit den Neandertalern vermischt haben.
Okay, und das ist neu?
Ja, bisher geht die Geschichte so, der moderne Mensch, der Homo sapiens, entwickelte sich in Afrika. Irgendwann breitete er sich aus. In Europa stieß er dann vor etwa 40.000 Jahren auf den Neandertaler. Und weil der Homo sapiens überlegen war, starb der Neandertaler kurz danach aus. So, die neuen Erkenntnisse belegen jetzt, dass eine Gruppe Homo sapiens oder seiner Vorfahren schon eher auf den Neandertaler gestoßen sein muss. Anders wäre nämlich nicht zu erklären, warum in einem 124.000 Jahre alten Neandertalerknochen schon DNA-Spuren moderner Menschen zu finden sind.
Ganz anderes Thema. Wenn Frauen ihre Tage haben, sind sie geistig nicht so ganz auf der Höhe. Klischee oder ist da was dran?
Klischee. Das sagt zumindest, das sagt zumindest ein deutsch-schweizerisches Forscherteam nach Versuchen mit fast 70 Frauen über 2 Monate, also 2 Zyklen. An 3 unterschiedlichen Tagen mussten die Frauen verschiedene Aufgaben lösen. Zum Beispiel wurde ihre Konzentrationsfähigkeit und ihr Denk- und Urteilsvermögen getestet. Zur gleichen Zeit wurden dann auch ihre Hormonwerte gemessen, also wie viel Östrogen, Testosteron und Progesteron sich in ihrem System befand. Und heraus kam, die Testergebnisse der Frauen wurden vom Zyklus nicht beeinflusst.
Na also, danke Kerstin Ruskowski aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Im Norden Wolken, im Süden Sonne. So bleibt's den Rest des Tages, aber immerhin ist es überall trocken. Nur heute Nacht kann's im Norden noch hin und wieder regnen. Morgen kommt dann fast überall die Sonne raus. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad im Norden und bis zu 34 Grad im Süden. Am Abend kann's Gewitter geben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.